Luftballon.
Ja.
Oh, weiß nicht, ob wir einen Luftballon haben. Du. Also Matthäus 19. Ja, und heute schließt man dann den theoretischen Teil ab. Ne? Ging ja um so ein paar bestimmte Verhaltensweisen, zu, die für uns gelten, ne, als Leib. So ein Umgang miteinander, als Gläubiger. So, und heute lesen wir weiter. Und es geschah, als Jesus die Worte beendet hatte, da verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Also jetzt ist es soweit. Jesus ist ab jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, um zu sterben für unsere Schuld. Und die aller Menschen, die es wollen. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, wie immer, versuchten ihn und sie fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Ne? Und das haben sie oft gemacht, die Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die kamen halt immer mit den Themen an, wo sich die drei Parteien gestritten haben. Ne? So wie heute gibt es auch so christliche Sachen, wo die Christen untereinander sich streiten, weil sie anderer Ansicht sind. Ne? Und irgendwie nicht zu 100% rausfinden können, ja, was stimmt denn jetzt? Weil die Bibel einfach entweder nichts sagt, oder weil die Bibel beides sagt, ne? Oder weil die Gott einfach alles irgendwie halb sagt und den Rest offen lässt. Ne? Zum Beispiel Berufung und Errettung. Ne? Wie ist es denn jetzt? Gott sagt, wir sind alle berufen und auserwählt. Ist es ja sein Wille, wer errettet ist und wer nicht. Ne? Also kann sich eigentlich Kinder selber entscheiden, weil er schon vorher berufen wurde. Ne? Aber die Bibel sagt beides. Ne? Dass es auch an uns liegt, uns zu entscheiden. Und so gibt es ganz viele Sachen, wo Christen sich halt streiten. Sollen sie machen? Machen wir nicht. Ne? Aber die Pharisäer kamen halt mit den Sachen und wollten Jesus halt versuchen. Und das ist schon traurig, oder? Dass gerade die Gott eigentlich angehören sollten und eigentlich Gott dienen sollen, ne? Als Lautsprecher Gottes fürs Volk, ne? Dass gerade die zum Satan werden, ne? Zum Versucher. Dass das gerade die sind, die im Endeffekt benutzt werden von Satan als Werkzeug. Und sie kommen aber da und stehen mit Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit, ne? Und denken, sie sind die Heiligen und Jesus ist nicht von Gott. Ne? Demut haben wir letzte Woche gesehen, oder vor 2 Wochen, ne? Dass Jesus sagt zu uns, und wer mir nachfolgen will, und wer ein Leib ist, wer von neuem geboren ist, und der muss als allererstes Demut lernen. Ne? Und lernen und das Herz bekommen, den Kleineren höher zu achten. Ne? Und sich nicht zu überheben, nicht zu denken, dass er alles weiß. Ne? Sondern, wenn er vieles weiß, dann in Bescheidenheit damit umgeht. Ne? Und versucht, zur Erbauung zu benutzen. Ja, und mit Ehrlichkeit war das Zweite, was er gesagt hat zu uns, sein Leib, wer von neuem geboren ist. Wir sollen ehrlich miteinander umgehen und auch ehrlich die Wahrheit sagen. Ne? Das ist einfach wichtig, dass wir nicht von hinten rum übereinander reden, ne? Sondern dass wir mit Offenheit aufeinander zugehen, zur Erbauung und zur Liebe und zum Schutz. Ne? Nicht wie die Pharisäer hier, die hier mit Arglist und mit Hinterlist kommen, ne, und eigentlich dort in Lüge stehen, weil sie vor Jesus stehen und sie haben ja eigentlich einen anderen Plan. Ne, sie wollen ja nicht eine Antwort bekommen und von ihm hören, wie es nur ist, sondern sie kommen ja zu ihm, damit er irgendwas sagt, damit sie ihn endlich töten können. Ne, das hat nichts mit Ehrlichkeit zu tun. Und als nächstes das Dritte, was wir gesehen haben, untereinander, was Jesus uns gelehrt hat, sein Leib soll vergebungsbereit sein. Ja. Den anderen annehmen und vergeben. Wie oft? 77 mal 7. Mal. Also, nee, 70 mal 7 mal. Genau. Also so oft, dass man es eigentlich überhaupt nicht mitzählen dann irgendwann. Aber die Pharisäer hier, die sind nicht gnädig und barmherzig und gütig, sondern sind einfach nur da, um sie wollen zerstören, ja, und trennen, so, und töten. Genau das Gegenteil von Gottes Herzen, ne? Und da sieht man, was das Gesetz, was die Theorie, die Theologie, ne, die Schrift alleine genommen, das Wissen über Göttlichkeit, so, was dieses ganze äußerliche Christlichsein, ne, Religiosität, so, was das für Folgen hat, ne? Man verwandelt sich zwar in was äußerlich heilig wirkt und Gott wohlgefällig und wo man schon Respekt bekommt, ne? So, aber innerlich ist es genau, wohnt genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich ist. Ja, man ist kalt und tot. So. Und die kommen jetzt da und die stehen da und da steht Jesus ihm entgegen. Ja. Und sie fragen, Vers 4, Vers 3. Traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? War ein Streitproblem damals wegen 5. Mose, haben wir noch nicht gesehen. 5. Mose 24. Ich lese mal vor, 1 bis 4, brauchst du nicht aufschlagen, Manni. 5. Mose 24, Vers 1. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt und ihn ihr in die Hand gibt und sie aus einem Haus entlässt und sie verlässt dann das Haus und geht hin und wird die Ehefrau eines anderen Mannes, aber der andere Mann, der verschmäht sie und der schreibt ihr auch einen Scheidebrief und gibt ihn ihr in die Hand und entlässt sie aus seinem Haus. Oder wenn ein anderer Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht nochmal zur Frau nehmen, nachdem sie verunreinigt worden ist. Denn das wäre ein Greuel vor dem Herrn und du sollst das Land nicht mit Sünde beflecken, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt. Ne? Also, Mose sagt hier, ihr könnt einen Scheidebrief machen. Ne? So, was ist aber jetzt dieses Anstößige, dieses Schändliche? Und das war halt die große Frage, ne? So, dass die Männer dann hatten, weil die Frauen, die hatten eh keine Rechte, so von daher betraf das eher die Männer, die dann ihre Frauen entlassen konnten, wie sie wollen, ne? Und das Problem war das menschliche Herz. So, ne? Und da gab es zwei Ansichten drüber, über diesen Bibelvers, über diesen Text, ne? So, der eine war, ich habe die Namen nicht aufgeschrieben, ist auch egal, von irgend so einem Priester damals, so alles, was dem Mann anstößig ist, ist ein Grund, um der Frau den Scheidebrief zu geben und zu sagen, mach's gut, ne? Um sich eine neue zu holen. Zum Beispiel, wenn sie das Toast verbrannt hat, ne? Oder sonst was. Damals war es so, du musstest dreimal sagen, ich entlasse dich, ich entlasse dich, ich entlasse dich, und dann war's das. Ne? So, die andere Seite hatte die Verse so ausgelegt, dass das Schändliche mit Ehebruch zu tun hat. Also wenn die Frau die Ehe bricht oder der Mann die Ehe bricht, dann kann man die entlassen. Ansonsten gibt es keinen anderen Grund, warum. Ne? So. Also hier stand jetzt, dachten die Pharisäer, vor dem Problem. So. Weil, wenn sie sagen, wenn er jetzt sagt, so, naja, man darf die Frau nicht scheiden, außer beim Ehebruch, so, ne, oder man darf die Frau scheiden wegen alles, so, wenn er gesagt hätte, nicht wegen alles, sondern nur wegen Ehebruch, dann wäre das Volk, hätte das Volk Aufruhr gemacht, weil die wollten ja frei leben, ne? Das kam ja an, so wie heute. 50% aller Ehen werden geschieden. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist noch mehr, ne? Bei Christen weiß ich, dass 50% sich scheiden lassen. 50% aller christlichen Ehen weltweit. So, ne? Also es ist in, so ein sich scheiden zu lassen. So. Aber wenn er gesagt hätte, nur beim Ehebruch, dann hätte er ja gegen Moses Gesetz gesündigt. Ne? Also hätte gesagt, die Bibel hat nicht recht. Ne? Die Pharisäer stehen jetzt da und warten auf seine Antwort und denken, So, jetzt wirst du hingerichtet. Jesus aber lässt sich nicht verspotten. Ne? Und ist schon lustig, wer rechtet mit Gott. Ne? Jesus steht da und er sagt natürlich wieder genau das, was niemand erwartet hätte. Er antwortete und sprach zu ihr, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Also Jesus geht da überhaupt nicht drauf ein auf diese Textstelle. Sondern Jesus geht einfach weiter zurück an den Anfang. Und er fängt an, auf den ersten Mann und die erste Frau, den ersten Ehepartner zu gucken. So, und das zu erklären. Ne? Und er sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern sind ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und das ist toll, weil Jesus macht Folgendes. Er nimmt den Blick von dieser Ehescheidung, von dieser großen Frage weg und richtet den Blick auf die Ehe. Das ist ein Riesengeheimnis. Und ich glaube wirklich, dass viele Ehen halten würden, die geschieden werden, so wenn man nicht die ganze Zeit darüber nachdenken würde, was einen nervt. Ne? Oder was der Grund ist für die Scheidung. Oder dass man geschieden sein möchte gerne. Ne? Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man auf die Ehe guckt. Ne? So wie Jesus uns sagt als Leib, wenn wir voneinander genervt sind, dann soll man Einheit suchen. Jesus suchen. Ne? Dann soll man überhaupt nicht zulassen, Bitter oder Zorn oder Wut überhaupt in unserem Leben zu haben, sondern wir sollen uns auf den Geist wieder ausstrecken. Ne? Gnädig sein, barmherzig sein. So, und wir sollen ein Leib werden und ein Leib sein. Ne? Und das ist toll, weil Jesus sagt hier, sagt damit, na, lesen wir noch Vers 7 und dann. Da sprachen sie zu ihm, ja, warum hatte Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen, ja, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Also Jesus sagt hier, das, was Mose da geschrieben hat, ist kein Gesetz oder ein Gebot, sondern das, was Mose da geschrieben hat, ist ist eine Möglichkeit. Ne? So, weil ihr so fleischlich seid, weil ihr so hart seid im Herzen, so weil ihr alles haben wollt und nie zufrieden seid. Ne? Gott hat ein Gesetz gegeben und das ist ein Mann und eine Frau. Ne? Und die sind eins für immer und ewig. So, nicht aus dem Gesetz her, sondern weil sie im Bund eingegangen sind. Ne? Und damit sagt er hier, so Mose hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja. Nur die Bücher von Mose, das sind ja nicht nur die 10 Gesetze von Gott, die Gebote, sondern das ist ja auch die Rechtsprechung für das Volk. Ne? Also muss doch irgendwie geregelt werden, was ist mit Ehe und was ist mit Ehescheidung. Ne? So wie soll da gehandhabt werden, wenn man das nicht mehr will, so damit das nicht aus dem Ruder läuft. Ne? Also Jesus stellt sich hier über Mose und er redet auch so höher als Mose. Und er sagt so, hey, schaut lieber, was Gott eigentlich will. Ich sag euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Was Jesus damit sagt, ist ganz klar, du hast die Wahl, wenn du dich entscheidest dafür, eine Partnerschaft einzugehen, eine Ehe einzugehen, einen Bund einzugehen mit einem Menschen, dann bist du an ihn gebunden. Du kannst dich scheiden lassen, natürlich kann sich jeder von uns, aber vor Gott ist man trotzdem noch verheiratet, selbst wenn man übereingekommen ist, beide Seiten. Das heißt, du sündigst vor Gott. So, und wenn du dich trennst von deinem Partner räumlich oder ländlich, aber vor Gott seid ihr halt trotzdem noch ein Leib. Ne? So. Und in 1. Korinther 7 geht Paulus ein bisschen mehr drauf ein, was bedeutet, sich zu trennen. 1. Korinther 7, Vers 10. Den Verheirateten aber, den gebiete ich, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht scheiden soll von dem Mann, wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass der Mann die Frau nicht entlassen soll. Den übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese ist einverstanden, bei ihm zu wohnen, so soll er sie nicht entlassen. Also wir wissen aus 2. Korinther 5, Vers 15, ich kann es mal aufmachen, dass es nicht in Gottes Wille ist, dass wir einen Ehebund eingehen mit einem Nichtchristen. 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden. Ups, irgendwie habe ich was falsch geschrieben. Vers 15 vielleicht. Vers 15 in 1. Korinther. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei fern? Oder wisst ihr nicht, dass wer eine Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Oh, nee, das ist auch nicht. Tja, damit tut's mir leid. Habe ich irgendwie was falsch geschrieben. Wo steht das denn? Ja, ist ja auch egal. Okay, zurück zu 1. Korinther 7. Also, wenn es auch passiert, dass zwei verheiratet sind und ungläubig sind, und auf einmal wird ein Partner gläubig und bekehrt sich zum Herrn und wird von neuem geboren, so, dann gibt es natürlich Probleme, so, weil der von neuem geboren ist, ist eine neue Schöpfung, ist ein anderes Wesen, hat auch ein anderes Wesen, bekommt ein anderes Wesen, ein anderes Denken, ne? So eine andere Leidenschaft, einen anderen Grund zu leben, einen anderen Grund, das Leben zu leben, ne? So der Gott nicht kennt, der konzentriert sich nur auf die Zeit, die er hier hat. Ne? So, ist ja klar. So, du konzentrierst dich auf Familie, auf Arbeit, auf Haus oder deine Umgebung. Ne? So, aber jemand, der von neuem geboren ist, der soll ja von dem einen wegsehen auf die Ewigkeit. Ne? So, das Problem ist auch, dass das Herz ja nicht geteilt sein kann. So, das heißt, wenn du von neuem geboren bist, verliebst du dich in deinem Schöpfer. Ne? Und er nimmt Raum in dir und wohnt in dir. So, das heißt, jeder kennt das, es wird ein Problem, weil unser Herz ist so begrenzt, dass wir eigentlich nur eine Person lieben können. Und das noch nicht mal komplett. So, und das heißt, nur ein Partner, der von neuem geboren ist und die gleiche Liebe zu der gleichen Person hat, kann das verstehen und nachvollziehen. Ja, man kann zusammen lieben. Und diese Liebe zusammen zum Herrn ist das, was einem dann verbindet. Ja, von daher, das wird niemand verstehen, der Jesus nicht kennt. Der Jesus nicht im Herzen hat. Für den ist das eine andere Welt oder Spinnerei oder sinnlos. Für uns ist es aber alles und unsere Existenz hängt von ihm ab. Von daher, da gibt es Konflikte. Und da sagt Paulus nicht daher, weil Jesus hat das nicht angesprochen. Wenn das so ist, dann seid ihr frei. Ja, wenn der Partner, der Nicht-Christ, ihr sollt euch nicht scheiden lassen, sondern ihr sollt in der Ehe bleiben. Aber wenn der Partner, der nicht zum Glauben gekommen ist, gehen möchte, dann soll er das tun. Wenn er sagt, hey, du hast eine Macke, mit dir komme ich überhaupt nicht mehr klar, also das will ich nicht. Ne? So, dann ist er frei und du bist frei und du sündigst nicht, wenn du wieder heiratest. Ne? Und so weiter. Und es gibt viele Gesetze hier oder Regeln, so die Gott uns sagt, wie wir umgehen sollen in verschiedenen Situationen. Ne? Zum Beispiel als Gläubige. Es gibt, wie Jesus gesagt hat, Paulus sagt zwei Gründe, wo es okay ist, wieder zu heiraten. Einmal Unzucht, wenn ein Partner den anderen betrogen hat, sexuell, so dann darf man sich scheiden lassen, ne, und wieder neu heiraten, wenn man das überhaupt will, so ein, oder Tod. Ne, auch der Tod macht den Bund weg, weil im Himmel wird nicht mehr geheiratet, da sind wir nicht mehr verheiratet, da sind wir nur noch verheiratet mit Gott. Ne. So, also darf man da auch wieder eins werden mit jemand anderem. So, aber wir wissen auch, was die Bibel sagt und was Jesus sagt und was Gottes Herz ist. Gott möchte nicht, dass wir uns scheiden lassen. Das heißt, selbst wenn mein Partner untreu ist, so hat das nicht zu bedeuten, dass ich mich dann scheiden lassen soll. Ich glaube ganz fest, Gott möchte, dass ich trotzdem an meiner Ehe arbeite und das wieder zusammenfüge und vergebe. Ne? So mich hingebe und wieder einen neuen Raum schaffe, ja, wieder zusammenzukommen. So. Aber wer das nicht kann, der ist frei und darf sich trennen. Also ist natürlich dann die Frage, die Jünger hören das und die denken so, puh. Also es ist was Endgültiges, weil bis dahin war das so wie heute hier überall, ne? Naja, du heiratest und wenn es nicht klappt, naja, dann gut, kostet ein bisschen Geld, wartest ein Jahr und dann kannst du was Neues machen, ne? So. Und die Jünger stehen hier und denken so, Manu, das ist dann doch schon eine ganz schön ernste Sache, ne? Da sprachen die Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Und ja, ich meine, ich war naiv, aber als ich geheiratet habe, dann wurde mir klar, dass das wirklich die schwerste Sache ist, die ich in meinem Leben zu tragen habe. Meine Frau. So, ne? Weil erst in der Ehe merkst du, wie schwach du bist und dass du ein Sünder bist. Du hast keinen Ort mehr zum Zurückziehen, keine Möglichkeit mehr, dich zu verstellen. Ne? So, da wirst du gebrochen. Ne? Und an den Stärken, die auch gleichzeitig die Schwächen deines Partners sind, so da, das sind die, die dich zerbrechen. Ne? So, wo du immer wieder aneckst. Das, was dich am Anfang fasziniert, ist das, was dich am Ende nervt. Ne? So, oh, der ist so spontan und will immer Neues machen und ach, ist so romantisch. Ne? Und dann nach einer Zeit ist genau das, wo du, wenn du anders tickst, ne, wo was genau das ist, wo du denkst so, oh Mann, ich möchte doch einfach mal nur zu Hause sein. Oder ich möchte einfach mal entspannen, einfach mal Füße hoch, ich möchte einfach mal meine Ruhe haben, ne? Ich möchte mal einen Mann haben, der was sagt und nicht nur so ein Softie, ne? So ein, ne? Ich meine, aber Ehe ist eben das Schöne, ne? Für mich ist Ehe was Tolles. Auch wenn es schwer ist, ne? So ein, aber wenn ich zurückschaue bei den Sachen, die ich überwältigen musste und die mich zerbrochen haben, ja, wo ich am Punkt kam, wo ich meine Frau nicht mehr lieb hatte, dann sind es im Nachhinein die Sachen, wo ich echt dankbar für bin, weil das hat perfekt gepasst. Kein anderes Werkzeug, das Gott in mein Leben gestellt hat, oder Mensch oder sonst irgendwas, hat mich an den Punkten erreicht, ne? So, und so geformt. Ne? Gott schenkt die Ehe, damit es an uns schleift. So. Also mach dir genau klar, bevor du einen Schritt gehst, ist es wirklich das, was ich mein Leben lang möchte, weil es gibt kein Raus mehr. Ne? Kein Rückweg, vor Gott zumindest. So. Ja. Jesus sagt, ja, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Die Jünger sagen, oh, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Und Jesus sagt, ja. Problem ist nur, dass es nicht möglich ist für alle, weil da halt so eine Lust ist. Ne? So, ich zum Beispiel war unfähig, nicht zu heiraten, weil ich einfach Sex haben wollte. So, ne? Ansonsten, ich wäre in Sünde gefallen irgendwann. So, ich brauche einfach jemanden. So, ne? Und Jesus sagt hier, ja, es ist zwar besser, Paulus sagt es auch übrigens, er sagt so, es ist besser, wenn ihr so seid wie ich, Single. So, ich kann mich nur auf den Herrn konzentrieren, ich brauche mich nicht mit weltlichen Sachen belasten, ich brauche mich nicht mit meinen Gedanken oder mein Herz teilen mit irgendeiner Person, so, ich kann mich einfach machen, wann und wie ich will, ich kann sein, wie der Wind. Ne? Heute nach Osten, morgen nach Norden, und keiner wartet auf mich. Ne? Die einzige Verantwortung und Pflicht, die ich habe, ist Gott gegenüber. Aber Jesus sagt hier, es ist nicht allen gegeben, Vers 12, denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die vom Menschen verschnitten sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches, der Himmel willen, wer es fassen kann, der fasse es. Ja. Also vom Mutterleib an, das ist dann von Gott, verschnitten von Gott, ja, ausgesondert für Gott. Das sehen wir oft in der Bibel, Menschen, die geboren sind, um ein bestimmtes Werkzeug zu sein für Gott. Das war einfach so. Ne? Dann gibt es Menschen, es gibt so viele Arten, diese Verschnittene hier so zu interpretieren. Ich denke, es sind einfach alle Sachen körperlich oder seelisch oder psychisch, die einen dazu bringen, beziehungsunfähig zu sein. Ne? Seelisch, dass ein Kind vergewaltigt wird und deswegen einfach kein Bedürfnis mehr hat, irgendwie nach dieser körperlichen Nähe zu einem Partner. Deswegen nicht heiraten muss. Ne? Oder körperlich. Ne? Die Eunuchen, da wurde alles abgesäbelt und dann konnten sie auf die Frauen aufpassen. Ne? Oder wie Paulus, der im Herzen beschnitten wurde. Ne? Einfach, den hat es nicht zur Sünde gefallen. Das war keine Versuchung für ihn alleine, ohne Frau. Ohne diesen körperlichen Kontakt oder ohne diesen Traum nach Familie und Haus und so, ne? Für ihn hat Gott gereicht. Ne? Andere können das nicht und das ist genauso gut. Ne? Wir sind frei zu tun, was wir wollen in dem Bereich. Nur sollten wir das tun, was für uns am besten ist. In der Beziehung mit Gott. Und es gibt Verschnittene, die durch andere, ne? Menschen, die durch Umfeld und es gibt auch Menschen, die sich selbst verschnitten haben. Ne? Ich glaube nicht, dass damit jetzt unbedingt verschnippeln bedeutet, sondern Menschen, die eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich lebe jetzt Abstinenz, ganz bewusst und ganz klar. Ne, die ins Kloster gehen, oder was weiß ich, aber an uns liegt's. Ne? Und ich meine, besser ist halt auch wieder so ein Wort. Ne? Ich kann nicht sagen, dass Jesus hier hundertprozentig sagt, es ist besser, nicht verheiratet zu sein. Weil dann gäbe es keine Kinder mehr. Ist also auch Quatsch. Ne? Und als nächstes kommt ja Vers 13, da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie. Sagt mal, ihr Kleinen, haut ab. Jesus hat anderes zu tun hier, als euer Geschwätz zu hören. Aber Jesus sprach, hey, Jungs, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, da zog er von dort weg. Und hat wie gesagt, legt nicht zu schnell Hände auf. Ja, aber das ist ein Vers, wo ich für mich glaube, Kinder, die bis noch nicht in dem Punkt sind, wo sie anfangen, sich selbst wirklich bewusst zu entscheiden, weil sie es verstehen, ne, sind errettet. Ja. Weil Jesus sagt ja, die Kinder, die gehören zum Reich, ja, der Himmel. Also ist dann auch die Frage, die Leute kommen und sagen, ja, so viele Kinder sterben, ne, an Hunger oder was auch immer, an Unfällen oder Naturkatastrophen, Gott ist doch schlimm, ne, oder irgendwelchen Krankheiten. Aber wer weiß, vielleicht ist das auch Liebe und Gnade, weil Gott weiß, wie der Mensch sich entwickelt, wenn er älter wird. Ja. Ich meine, die Kinder, denen geht es jetzt besser, als ja, wenn sie noch erwachsen werden mussten. Ne? Die mussten nie durch manche Sachen gehen. Die Frage hier ist halt für uns, dass wir aufpassen müssen, mit wem wir einen Bund eingehen. So ein Eins werden. Mit was wir eins werden. Ob wir uns ich meine, mit dem wir uns einlassen, mit dem wir eins werden, das wird einen großen Teil in uns auch ausmachen. Also wenn wir uns Sachen angucken oder uns mit Sachen beschäftigen, die nicht von Gott sind, dann nehmen die Platz in unseren Gedanken ein, Platz in unseren Herzen, Platz in unserer Zeit, Platz in unseren Ausgaben und Kraft und was auch immer, ne? Ist ganz normal. Das, was wir essen, so, das kommt auch raus, ne? So, das, was wir sehen, das werden wir auch ernten. Und so ist auch das Prinzip hier. So, Gott sagt, triff eine Entscheidung und dann steh dazu. Und für mich ist die Ehe ein absolutes Bild für den Bund, den Gott mit uns Menschen gemacht hat. So eine Entscheidung, ein Ja, das für immer. Und Gott kann es nicht ertragen, so ein Gott ist es unmöglich, so ein zwei Bünde gleichzeitig laufen zu haben. So, dass wir sagen, okay, ich gehe mit dir und ich gebe dir mein Leben und gehöre dir komplett, werde ein Leib, werde eins mit dir. Jesus ist ja das Haupt, also gehört er zum Leib. Ne? So, und gleichzeitig sage ich, aber ich gehe noch Bünde ein mit anderen Sachen und Dingen um mich drumherum. Ne? Mit anderen Göttern, so mit anderen Götzen, denen ich mich hingebe, meine Leidenschaft fröne. So ist unmöglich. So, Gott sagt, wenn du dich für mich entscheidest, dann sei dir klar, dass das für die Ewigkeit gilt. Ne? Bei Gott gibt es keinen Scheidebrief. Bei Tod gibt es nicht in der Ewigkeit. Ne? Und Gott betrügt auch nicht, so in Ewigkeit. So. Und Gott, selbst wenn wir betrügen, sehen wir bei den Israeliten, wo er immer sagt, in Jeremia oder so, ihr hurt rum, ne? Ihr seid bei mir, so, ihr meine Braut, und dann drehe ich den Rücken euch zu und ihr hurt schon wieder unter der nächsten Terafinte. Ne? So. Aber ich nehme euch immer wieder zurück. Bei Gott gibt es keinen Scheidebrief. Ne? So, selbst wenn wir ihn betrügen, ist er trotzdem treu bei seiner Entscheidung, die er nun mal getroffen hat. So, von daher, ja, ich habe heute auch gar nicht mehr bekommen. So, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. So, aber vielleicht lass uns beten und einfach, ja, uns Entscheidungen einfach gut überlegen, die wir treffen. Ja, ich danke dir für meine Frau und es war die richtige Entscheidung, auch wenn es manchmal echt auf die Nerven ging. Und ja, ich bin so froh, dass du in unserer Ehe bist. Unsere Ehe war schon vor ein paar Jahren zerbrochen, das weiß ich. Und ja, aber ich danke dir, dass du unser Zentrum bist und dass du zu uns redest, jeden separat, und dass du uns einen anderen Charakter gibst, immer wieder, und dass du uns stärkst, dass du uns lehrst, dass wir genauso miteinander umgehen sollen, wie du mit mir, mit uns umgehst. Ich denke, dass wir eine gemeinsame Liebe haben, die wir teilen können. Und ja, dass wir diesen gleichen Grund haben, auf dem wir bauen, unser Leben und das Leben mit dir. So, dass wir einen Tröster bekommen haben. Jemand, der auf den anderen geistlich aufpasst. So jemand, der weiß, worum es geht und was wichtig ist und was nicht. Ich denke, dass wir am gleichen Haus bauen, am diesen gleichen Ziel, das gleiche Leben. Und ja, ich denke, dass ich nicht allein bin. Ich bin nicht gemacht, um allein zu sein. Und ich danke dir, dass du uns Menschen diesen Bund geschenkt hast. So. Ja, diese besondere Beziehung mit einem anderen Menschen eins zu werden, körperlich, seelisch, psychisch. Du weißt genau, was unsere Not ist. Und ich bitte dich, mach uns die Augen auf und gib uns Weisheit für unseren Partner, dass wir einfach fähig sind zu lieben und zu vergeben und so zu nehmen, wie du uns nimmst, mit all seinen Stärken und Schwächen. Und für die, die nicht heiraten sollen, denen gib Freude darin, dass sie einfach so viel Zeit haben für dich und so frei sind, ohne zu sündigen. Ich bitte dich nur, segne unsere Ehen und ja, unsere Beziehung. Und ja, sei einfach laut und klar, ja. Pass auf uns auf hier als Leib, dass wir einfach gesund bleiben und ja, klar sind und zur Wahrheit stehen, egal was es kostet. Und ich bitte dich für die hier, deren Partner noch nicht zum Glauben gekommen sind, dass du die zum Glauben führst, ja, zu dir, so in Sigi oder. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Axel, so mit, ja, ich bin immer das, dass du da reinkommst, ja. So und ja, ich.
Im Glauben daran, dass du ihn irgendwann retten wirst, aber wo ich so am Ende war, so hoffnungslos und so immer diesen Weg allein zu gehen, mit dir ohne ihn. Naja, du kennst all die Momente in meinem Leben und du hast mich aber immer wieder herausgeholt und mir geholfen, weiterzumachen, weiter zu glauben, weiter festzuhalten. Oh Herr, es ist kein einfaches Leben. Und doch möchte ich dir danken für die Dinge, die ein guter Mann ist. Und der für mich besorgt hat bis heute und mich liebt bis heute. Und du hast uns zusammengehalten. Und meine Hoffnung besteht weiterhin in der Glaube, dass du ihn retten wirst. Und ich werde auch nicht damit aufhören, daran zu glauben und zu hoffen, dass du es tust. Ich danke dir für Jesus, Herr. Und ich glaube, Herr, dass es noch ein Leben dann geben wird, wo wir gemeinsam dir folgen können und ein Leben mit dir und für dich leben können. Das ist mein so großer Wunsch, dass wir von diesem weltlich ausgerichteten Leben wegkommen. Wirklich die letzte Zeit für dich schon. Und für andere. Danke dir für dein Wort. Ja. Dass dein Wort eigentlich jedes Thema behandelt ist. Es hat auf alles eine Antwort und eine Richtlinie. Ja, ich danke dir dafür. Dass wir aus deinem Wort deine Antworten nehmen können, wie du über alles denkst. Ja, und möchte ich auch bitten. Ich bitte Jesus für Axel, dass er sich für dich öffnet. Das hat ja nicht auf ihrem Weg.